Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Auch wenn wenige hier sind, aber die Schrift sagt, wo zwei oder drei in seinem Namen zusammenkommen, da ist er mitten unter ihnen. Und da dürfen wir das Fest in unseren Herzen halten und darauf vertrauen, dass er hier ist. Auch wenn der eine oder andere es vielleicht nicht merkt, er ist hier. Amen. Ja, ich möchte heute über Glück sprechen, beziehungsweise predigen. Oder wie wir ein glückliches und zufriedenes Leben führen können. Und zwar aufgrund der Verheißung von Psalm 1. Ich denke, dass einige von euch, vielleicht schon mehrere, wissen, dass ich 25 Jahre im Casino in Bregenz arbeitete und dort immer noch seit, ja, jetzt schon fast 7 Jahren angestellt bin, bis zur Pensionierung mit 25% Gehalt, aber nicht mehr arbeiten gehen muss. Und dort hatten wir und haben wir immer noch einen Werbespruch, der lautet: Kommen Sie ins Casino, machen Sie Ihr Spiel, versuchen Sie Ihr Glück. Es ist ein Werbeslogan, den ich über Jahrzehnte jeden Tag sah und jeden Tag hörte. Ein, ich denke mal, vielversprechender Lockruf. Ein Mythos, dessen Inhalt nichts mehr wie leere Luft und Illusionen sind, liebe Geschwister. Genauso wie die Manipulationen aus der alltäglichen Werbung, die unserem Bewusstsein eintrichtet, glücklich zu werden, beziehungsweise glücklich sein zu können, wenn du jung, wenn du hübsch, wenn du stark oder reich bist und obendrein vielleicht sogar noch Macht besitzt. Wisst ihr, das ist eine Lüge, die als Wahrheit verkauft wird. Eine Lüge, deren Gefangener ich fast 40 Jahre meines Lebens war und letztendlich nicht Glück brachte, sondern, ich würde nicht sagen immer, aber meistens im Schmerz endete. Wisst ihr, der Teufel kommt nämlich, um zu töten, um zu stehlen und um zu zerstören, sagt Johannes in 10,10. Es hat den Anschein, für mich zumindest, dass je länger die Gnadenzeit andauert, umso größer der Realitätsverlust im Bewusstsein eines jeden Menschen ist. Je länger die Gnadenzeit andauert, umso relativer die Wahrheit wird. Versteht ihr? Und umso quasi wahrer die Lüge und der Begriff Glück mit dieser Lüge verkauft wird. Glück haben oder glücklich sein, liebe Geschwister, ist ein Thema, welches mich wirklich mein ganzes Leben lang beschäftigt hat, begleitet hat, aber vor allem auch verfolgt hat. Es ist ein Thema, denke ich aber, das nicht nur mich, sondern uns alle betrifft. Denn alle Menschen dieser Welt wollen doch schlussendlich ein glückliches und zufriedenes Leben haben, nicht wahr? Ich denke, alle. Seneca beispielsweise, ein römischer Dichter, sagte einst, dass ein jeder Mensch nach Glück und nach erfülltem Leben strebt. Und doch nicht zuletzt auch du und ich, nicht? Wir Christen. Und einer meiner ersten christlichen Bücher, die ich gelesen habe, war ein Geschenk von meinem ehemaligen Pastor mit dem Titel »Die glücklichsten Menschen dieser Welt«. Geschrieben, vielleicht kennt jemand dieses Buch, von Demos Schakarian, einem Armenier. Und dieses Buch, wisst ihr, dieses Buch faszinierte mich wirklich, denn es erzählte die Geschichte von armenischen Christen, nämlich von der Familie Schakarian, die aufgrund einer Prophetie und durch die Führung des Heiligen Geistes alles, wirklich alles in ihrer Heimat zurücklassen und nach Amerika fliehen und so einem Völkermord entkommen, bei dem 1,5 Millionen Armenier von Türken so richtig niedergemetzelt wurden. Demos erzählt dann, wie sie in Amerika dann unter wirklich widrigen Umständen eine Milchfarm aufbauen, die seinerzeit zur größten Farm Amerikas heranwächst, um danach wirklich seiner Berufung nachzukommen. Er beginnt in Parks zu predigen und Heilungen und Wunder geschehen, liebe Geschwister. Die Evangelisationen werden immer größer und größer und dementsprechend natürlich auch die finanziellen Aufwendungen. Und er sieht dann eben diese Notwendigkeit, Geschäftsleute zu einem guten Essen einzuladen und gemeinsam mit ihnen sich auszutauschen und eben zu fragen, ob sie ihn unterstützen können. Und tatsächlich bekommt er diese finanzielle Unterstützung für eine große Evangelisation. Und so werden eben die Wurzeln der heutigen Christen im Beruf ehemals, viele kennen das noch unter Geschäftsleute, des vollen Evangeliums gelegt. Wisst ihr, die Familie Schakarian hatte es, ich denke mal, es nicht so leicht, wie wir es haben. Aber sie vertrauten Gott. Sie vertrauten nicht nur Gott, sondern sie vertrauten auch seinem Wort. Und sie hielten stets an diesem Wort fest, egal was für Zeiten sie durchmachten. Sie hielten daran fest und alles, was sie taten, gelang ihnen und zählten dadurch, so beschreibt dieses Buch, zu den glücklichsten Menschen dieser Welt. Zu diesem Zeitpunkt, als ich dieses Buch gelesen habe, war ich, sage und schreibe, noch kein gläubiger Christ, liebe Geschwister. Offiziell jedenfalls. Vielleicht in meinem Herzen schon, denn ich habe noch nicht vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt mein Leben Jesus gegeben. Doch nachdem ich das tat, erkannte ich ziemlich schnell, dass obwohl wir Christen einen persönlichen Zugang zu einem wirklich erfüllten und glücklichen Leben haben, und ich erkannte dabei, dass sehr viele, wenn nicht sogar die meisten, es nicht schaffen, so ein Leben zu führen, wie es in diesem Buch beschrieben ist. Aber warum? Warum? Warum ist es so schwer, ein glückliches und ein zufriedenes Leben zu führen? Und was bedeutet jetzt überhaupt Glück? Kann man Glück definieren oder es sogar in Worten festmachen? Ist Glück nicht für jeden Menschen etwas anderes? Was für den einen Glück, Freude, Gesundheit, Zufriedenheit, Liebe bedeutet, ist für den anderen Sex, Karriere, Macht und Reichtum. Und diese Frage hat die Psychologie, liebe Geschwister, in den letzten Jahren zum Gegenstand der Forschung gemacht, welche auf mehrere Erkenntnisse gestoßen ist. Ich möchte aber heute aufgrund einer Geschichte nur auf eine Erkenntnis zurückgreifen, die meines Erachtens zugleich auch alle anderen Erkenntnisse zusammenfasst. Und darauf möchte ich jetzt eingehen und diese Geschichte ganz kurz wiedergeben. Ein Reporter wollte herausfinden, was Menschen unter Glück verstehen und was es braucht, um glücklich zu sein. Er besuchte einen sehr reichen Mann und fragte ihn, ob und warum er glücklich sei. Und dieser Mann antwortete ihm, ja, ich bin glücklich, weil ich all das habe. Und er zeigte mit einer Handbewegung, so wie ich es mache, auf sein großes und prächtiges Anwesen. Als nächstes besuchte der Reporter ein Ehepaar mittleren Alters, das in einem Vorort lebte, und stellte ihnen genau dieselbe Frage. Und diese antworteten, wir sind glücklich, weil wir uns lieben und eine kleine Tochter haben, die uns sehr viel Freude bereitet. Als letztes besuchte er eine arme Frau, die in einem heruntergekommenen Haus lebte. Und als er ihr die Frage nach dem Glück stellte, lächelte die Frau und antwortete, ich bin glücklich, weil ich vieles habe, für das ich dankbar sein kann. Ich lebe, ich habe ein Dach über dem Kopf und ich habe das große Glück, 3 Kinder zu haben. Sie ging zum Fenster, zeigte auf einen sehr schmuddeligen Hinterhof, auf dem Kinder spielten, und lachten, und sie sagte, und an all dem kann ich mich erfreuen. Diese einzelnen Geschichten, liebe Geschwister, zeigen doch, dass Glück und Glücklichsein für jeden etwas anderes bedeutet. Die Glücksforschung ist dadurch zur Erkenntnis gelangt, dass das Glück wie Schönheit im Auge des Betrachters liegt. Jeder von uns muss sich selbst entscheiden, was für ihn Glück bedeutet. Deshalb, so sagt eben die Glücksforschung, gibt es auch nicht den einen Weg, sondern viele Wege zum persönlichen Glück, die jeder selbst herausfinden muss. Dale Carnegie, ich denke, der eine oder die andere kennt ihn, er ist ein Schriftsteller und einer der Urväter des sogenannten positiven Denkens der New Age-Bewegung, drückte das vor über 50 Jahren so aus. Glück hängt nicht davon ab, wer du bist oder was du hast. Es hängt nur davon ab, was du denkst. Und ich denke, das ist einfach falsch. Denn normalerweise denken wir doch das, was wir erleben und das, was uns prägt. Wir denken das, was auf uns einströmt und das, was uns beeinflusst. Das, was uns vorgemacht wird. Wird das Glück eben mit Schönheit, Reichtum, Macht, Erotik und Jugend vorgemacht, beworben, so denken wir, dass diese Eigenschaften und diese Dinge uns glücklich machen. Ist es nicht so? Ich denke, das ist schlicht und einfach eine Lüge, eine Illusion, die nicht nachhaltig ist und nicht andauert. Und ich weiß es wirklich, wovon ich spreche. Denn diese Art von Glück oder glücklich sein oder glücklich werden, habe ich selbst jahrzehntelang gelebt. Versteht ihr? Und deswegen gibt es nicht viele Wege, so wie es die Glücksforschung meint, erkannt zu haben, sondern nur den einen Weg, ihr Lieben. Richtiger ist nämlich, Glück hängt nicht davon ab, wer du bist oder was du hast. Es hängt nur davon ab, an wen du glaubst. Amen. Und für mich persönlich bekommt Glück immer mehr die Bedeutung, den eigentlichen Sinn des Lebens zu erkennen. Zu wissen, dass ich Glück nicht mehr nach meinem Empfinden und nach meinem Denken definiere, sondern immer mehr in Verbindung meines zunehmenden Vertrauens Gott gegenüber sehe. So, genau so, wie es Psalm 1 so wunderschön zum Ausdruck bringt. Dort heißt es, ich lese vor von 1 bis 6, Elberfelder Übersetzung: Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn, und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum bestehen Gottlose nicht im Gericht, noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Der Psalmist beginnt den ersten Psalm gleich mit einer Warnung, liebe Geschwister, und definiert Glück klar und deutlich. Kein Wenn und Aber, keine vielen Wege, sondern nur einen Weg. Er sagt, du kannst nur dann glücklich sein, wenn du nicht so lebst, wie die Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Du kannst nur dann glücklich sein, wenn du dir kein Beispiel an denen nimmst, die gegen Gottes Willen verstoßen. Glücklich ist nur der, der sich fernhält von denen, die über alles Heilige herziehen. Oder vielleicht anders ausgedrückt, du kannst nur dann glücklich sein, wenn du von Gott was wissen willst. Wenn du wissen willst, wer er ist, wenn du Gott suchst und wenn du eine Beziehung mit ihm eingehst, wenn du täglich Gemeinschaft mit ihm hast und diese Gemeinschaft mit ihm gewissenhaft pflegst und wenn es dir zunehmend gefällt, seinen Willen, nicht deinen, seinen Willen zu leben, dann, erst dann kannst du dich glücklich schätzen, sagt der Psalmist. Was bedeutet das jetzt? Heißt das jetzt, dass ich oder dass wir uns vom Rest dieser Welt abnabeln müssen und jeglichen Kontakt zur Außenwelt vermeiden müssen, um glücklich zu sein? Nein, ganz bestimmt nicht. Denn wenn es so wäre, dann wären, so denke ich mal, viele von uns gar nicht hier heute. Ich jedenfalls wäre nicht hier. Sondern ganz im Gegenteil. Laut dem Missionsbefehl ist es sogar unsere Pflicht, hinauszugehen und den Menschen die erlösende Botschaft von unserem Heiland zu verkündigen. Liebe Geschwister, wir sind nicht mehr von dieser Welt, aber wir sind in dieser Welt. Und Johannes drückt es in 1. Johannes 2,15 folgendermaßen aus. Er sagt, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Versteht ihr? Wir, du und ich genauso, wir müssen erkennen, beziehungsweise wir müssen die Welt kennen und wir müssen die Welt verstehen, damit wir überhaupt auf die Probleme und Sorgen der Menschen in dieser Welt eingehen können und ihnen so Jesus Christus versuchen näher zu bringen, damit wir ihnen Jesus Christus diesbezüglich näher bringen können. Was der Psalmist hier meint, ist etwas komplett anderes. Er meint, dass wir uns nicht mehr beeinflussen sollen, lassen sollen und dass wir uns nicht mehr verführen lassen sollen, dass wir den Weg gewissenloser Sünder eben nicht folgen sollen. Versteht ihr? Aber was bedeutet das jetzt im Detail? Wisst ihr, so geht es mir und ich komme wirklich tief aus dieser Welt. Für unsere Gesellschaft ist vieles, was die Bibel als Sünde bezeichnet, einfach normal geworden. Einfach normal geworden. Scheidung, freie Sexualität, vielleicht auch illegales Kopieren von Musik und von Filmen. All das und noch vieles mehr, um nur einige Dinge zu nennen. Unsere Gesellschaft gaukelt uns vor, dass wir all diese Dinge tun dürfen. Wisst ihr warum? Weil es schlicht und einfach normal ist, bei Konflikten sich scheiden zu lassen oder gar mit dem Freund oder mit dem Freund oder mit der Freundin zusammenzuziehen. Die Gesellschaft sagt, da ist doch gar nichts dabei. Die Bibel sagt aber, ist es doch. Es ist nämlich gegen Gottes Willen. Und dieser erste Vers warnt uns davor im Psalm 1, uns von dieser quasi Normalität der Gottlosigkeit verführen zu lassen. Versteht ihr? Wisst ihr, die Gemeinde Jesu, du und ich, der Leib Christi, wird immer wieder gern mit einem Schiff verglichen. Und die Welt ist in diesem Bild dann das Meer. Doch ein Schiff, das auf Land liegt, hat klar und deutlich seine Bestimmung verfehlt, oder? Es gehört auf das Wasser. Wie du und ich, wie wir, wie die Gemeinde Jesu, wie der Leib Christi in die Welt gehört. Kommt das Wasser aber in das Schiff, bekommt das Schiff Probleme. Werden diese Probleme nicht rechtzeitig behoben, dann steigt das Wasser im Schiff an, bis es zu sinken beginnt. Wir sind verpflichtet, du und ich, wir sind verpflichtet, das Evangelium zu verkündigen und den Menschen zu dienen. Das ist deine und meine, das ist unsere Bestimmung. Und der Psalmist, nicht ich, der Psalmist warnt uns davor, dass die Welt uns nicht verführt und nicht beeinflusst und Dinge, die nicht im Willen Gottes sind, in unseren Gemeinden quasi normal werden. Versteht ihr? Denn ansonsten werden die Gemeinden untergehen, wie ein Schiff, welches mit Wasser vollgelaufen ist. Und ich denke, dass ich vor allem oder vielleicht ihr auch immer wieder sehe und erkennen darf. Und mit ein Grund ist, dass zunehmend, und das ist jetzt ganz, na, das ist auch eigentlich das, was der Psalmist sagt, aber ich habe das so erkennen dürfen oder so aufgenommen, dass wir zunehmend weniger im Wort Gottes lesen und darüber nachsinnen, so wie es Vers 2 ausdrückt, dass du Lust haben sollst am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnst Tag und Nacht. Und in der Hoffnung für alle Übersetzung heißt es wörtlich, glücklich ist, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Und mit dem Gesetz ist hier ganz klar das Wort Gottes gemeint, ihr Lieben. Und da haben die meisten von uns, und ich kann das voll verstehen, ich auch, ein Problem damit, genügend Zeit dafür zu finden. Denn so viele Dinge strömen doch tagtäglich auf uns ein, die uns immer wieder davon abhalten, täglich das Wort Gottes nicht nur zu lesen, nicht nur schnell einen Vers herauszulesen, sondern wirklich zu beginnen zu studieren, nachzusinnen, was Gott uns täglich oder auch wirklich sagen möchte. Nachzusinnen über das, was uns tatsächlich auch glücklich macht. Wir gehören, ja, ich denke die meisten von uns, zu einer Generation, die es gewohnt ist, passiv zu sein. Wir lieben es und ich liebe es auch, unterhalten zu werden. Aber um glücklich zu sein oder glücklich zu werden, wäre es vielleicht einmal sinnvoller, sich darüber Gedanken zu machen, aktiv zu werden, Zeit zu finden, die wir täglich an unseren, was weiß ich, egal was, Fernseher, Computer, Spielen und was sonst da noch an Hobbys oder an Freizeitbeschäftigungen da sind, liegen zu lassen, um aktiv unserem Geist Nahrung zu geben. Wisst ihr, jeden Tag nehmen wir doch natürliche Nahrung zu uns, damit unser Körper gesättigt wird, damit wir genügend Kraft bekommen, um all die Dinge, die an einem Tag so anfallen, bewältigen zu können. Und das wiederholen wir doch Tag für Tag. Wollen wir einen gesunden Körper, so wird unsere Nahrung auch eine gesunde sein müssen. Essen wir hingegen zu viel Fettes und Süßes, so werden wir eher Probleme bekommen. Schaut mich an, ich habe die letzten 15 Jahre viel zu viel Süßes gegessen, mich komplett falsch ernährt. Wollen wir ein glückliches, und das spinne ich lege ich eine Brücke, wollen wir jetzt ein glückliches und erfülltes Leben führen, so dürfen wir unsere Seele und unsere Herzen nicht mit diesem Müll, das heute so vielfältig angeboten wird, nähren, sondern mit dem Wort Gottes. Versteht ihr? Aber wie können wir das schaffen? Wie können wir das in der jetzigen Zeit schaffen, liebe Geschwister? Wie ist es möglich, neben so vielen Nebenschauplätzen, auf denen wir täglich dabei sein wollen, Lust am Wort Gottes zu bekommen? Wisst ihr, das Wort Gottes nicht nur zu lesen, sondern auch vor allem zu hören, zu bewahren und es auch umzusetzen. Wie können wir das? Ich möchte das von mir erzählen, wie ich das gekonnt habe. Das funktioniert nur dann, wenn wir lernen, das Wort wirklich zu studieren. Vielleicht gibt es auch andere Wege. Wenn wir uns Zeit für Gott nehmen, damit er durch sein Wort zu uns sprechen kann. Und jetzt komme ich zu dem, wie ich das gelernt habe. Ich denke, dass die Ursache schlicht und einfach in der fehlenden Disziplin liegt. Wisst ihr, wir haben es verlernt. Und zwar spätestens seit der 68er. Und die, wo ein bisschen, so in meinem Alter und ein bisschen älter sind, die wissen, wer die 68er Bewegung ist. Weil dort wurde die Ordnung und die Disziplin verlernt. Eine neue Form von Freiheit ist damals entstanden. Die alte herkömmliche Tugenden verdrängt haben, wisst ihr? Nämlich so zu leben, wie wir uns gerade fühlen. Ohne Rücksicht auf den anderen. Das, was mir gerade passt, ist richtig. Unabhängig, ob es moralisch vertretbar ist vielleicht. Dass ich meiner mir selbst, der Moment meines eigenen Seins ist wichtiger als das Kollektiv. Hauptsache, mir geht es dabei gut. Und ich bestimme, ob ich mich an etwas halte oder nicht. Und Gesetze sind ja da, um sie zu brechen. Sie sind da, um nicht eingehalten zu werden. Und die Frucht dieser Bewegung, also dieser 68er Bewegung, ist heute sichtbarer mehr denn je. Nicht nur in der Welt, sondern sie ist mit hineingekommen in die Gemeinden, liebe Geschwister. Und deswegen müssen wir zurückfinden. Wir müssen wirklich, ich nehme mich da auch an den Haaren, oder was sieht man da? Am Kragen. Wir müssen zurückfinden zu unseren alten Tugenden. Wir müssen Ordnungen schaffen und wirklich beginnen. So habe ich begonnen, die Bibel zu lesen. Ich habe nichts verstanden, aber oft 1 Stunde lang, 2 Stunden lang gelesen. Wir müssen beginnen, uns zu disziplinieren, fixe Zeiten festzusetzen, um ins Wort Gottes einzutauchen. Zeiten, in denen wir ungestört studieren und auch nachsinnen können. Zeiten, in denen wir alleine mit Gott sein können. So lange, wirklich so lange, ich erzähle das jetzt aus meiner Praxis, bis aus Disziplin Gewohnheit geworden ist. So lange, bis aus Gewohnheit Lust und Freude wird. Denn wenn du dich mit dem Wort Gottes beschäftigst und wenn du dich mit dem Wort Gottes auch füllst, wirst du erleben, dass der Heilige Geist in dir zu fließen beginnt. So wie Jesus es in Johannes 7,38 beschreibt. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wenn wir das Wort in uns hineinfließen lassen, dann wird Gott uns belohnen. Wir werden nämlich dann, wie der Psalmist hier sagt, wie ein Baum sein, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Und alles, was wir tun werden, wird uns gelingen. Amen. Zu sein wie ein Baum. Möchtest du das überhaupt? Möchten wir das überhaupt? Möchten wir so sein wie ein Baum? Verglichen werden mit einem Baum, einer Pflanze, die bei uns vor der Haustüre wächst? Und die meisten von uns gar nicht mehr so wahrnehmen, weil ein Baum für uns vielleicht ganz normal geworden ist. Und haben wir vielleicht deshalb auch nicht so viel Lust und Freude am Wort Gottes, wie wir haben sollten, weil dieses Bild des Baumes für uns uninteressant ist oder geworden ist? Oder ist dieses Bild des Baumes es wert, genauer betrachtet zu werden? Ich denke schon. Und ich möchte das uns ein bisschen näher bringen. Denn die Bedeutung eines Baumes ist weit, weit.